Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Das Losglück der Deutschen, das ist schon fast sprichwörtlich, aber diesmal, da ging irgendwas schief. Frankreich und Portugal sind die Gruppengegner der DFB-11 bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr. Das ist eine Herausforderung, die Bundestrainer Löw erst einmal mit starrer Mimik zur Kenntnis nahm. Da sprechen wir gleich drüber mit Spiegel-Online-Redakteur Peter Ahrens. Ist der Golf-Fußball-Cup in Katar als politische Annäherung mit Saudi-Arabien und seinen Verbündeten zu verstehen? Fragt Ronny Blaschke für uns in Doha nach. Und in Südkorea ist Felix Lill unterwegs. Er hat sich den Bericht von Südkoreas Nationaler Menschenrechtskommission angeschaut, der weit verbreiteten Missbrauch im Nachwuchssportfördersystem konstatiert. In der Fußball-Bundesliga läuft die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Wir sind da in der 52. Minute exakt. Es geht munter hin und her. Bremen führt 2:1 nach den beiden Treffern von Rashica und Bittencourt. Für Wolfsburg erzielte Weghorst den zwischenzeitlichen Ausgleich. 2:1 also für Bremen in Wolfsburg. Und bereits am Nachmittag empfing Borussia Mönchengladbach den SC Freiburg. Gleich auf 5 Positionen hatte Gladbachs Trainer Marco Rose sein Team nach dem Europa-League-Spiel gegen Wolfsberg verändert und das machte sich bemerkbar und am Ende eben auch bezahlt. Uli Schäfer.
Das war ein tolles Bundesligaspiel von beiden Teams, ein echtes Offensivspektakel. Am Ende feierte die Borussia den 5. Heimsieg in Serie, die Tabellenführung und ihre Stürmer. Vor allem Breel Embolo mit 2 Treffern und einer Vorlage und einem verschossenen Elfmeter war der Schweizer der Mann des Spiels.
Ja, alles drin. Wichtig ist, dass wir gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und wir sind einfach froh, dass wir die 3 Punkte heute zu Hause gewonnen konnten.
Schon nach 3 Minuten ging Gladbach durch Thüram in Führung nach einem Fehler von Freiburgs Torwart Marc Flecken. Doch im Gegenzug der Ausgleich, Jonathan Schmid traf wunderschön per Freistoß. Dann kam die zweite Halbzeit und der große Auftritt von Breel Embolo. Direkt zu Beginn erzielte er das 2:1. Kurz danach scheiterte er mit einem Foulelfmeter, legte dann aber Patrick Herrmann das 3:1 auf. Freiburg konnte durch Lukas Höhler nochmal verkürzen, aber nach 70 Minuten krönte Embolo seine Leistung mit dem Tor zum 4:2.
Ja, ich hatte sicher sehr gute Momente,
sagte der Stürmer ganz bescheiden nach dem Spiel, das Gladbach am Ende verdient für sich entscheiden konnte, musste auch Freiburgs Torwart Marc Flecken zugeben.
Wir haben uns zu oft kalt erwischen lassen, zu viele individuelle persönliche Fehler gemacht. Kommen zwar zweimal noch zurück, aber das reicht da nicht am Ende.
Freiburg zeigte keine schlechte Leistung, aber verlor am Ende gegen offensiv bärenstarke Gladbacher. Die Borussia bleibt Spitzenreiter der Bundesliga und freut sich schon auf das nächste Heimspiel am Samstag gegen Bayern München.
In Liga 2 kann sich Tabellenführer Bielefeld bei Fabian Klos bedanken. Der Torjäger buxierte die Arminier nämlich wieder zurück auf Platz 1 zum Sieg der Ostwestfalen bei Darmstadt 98. Philipp Hofmeister.
Der neue Zweitligaspitzenreiter scheint vor allem auswärts unaufhaltsam. Beim 3:1 in Darmstadt lieferte Arminia Bielefeld eine Lehrstunde in Sachen Effizienz und feierte seinen 7. Auswärtssieg in Folge, neuer Zweitligarekord. Wieder mal konnte sich die Arminia dabei auf ihr treffsicheres Sturmduo verlassen. Kapitän Fabian Klos traf doppelt und das binnen 90 Sekunden, unmittelbar nach der Pause. Darmstadt kam durch Kempe zwar nochmal zurück ins Spiel, doch Andreas Vogelsammer machte mit einem perfekt ausgespielten Konter in der Nachspielzeit alles klar. Die Folge? Spitzenreiter, Spitzenreitergesänge im Stadion am Böllenfalltor. Arminia Bielefeld ist nach diesem Wochenende ganz oben angekommen.
Außerdem gewann in der zweiten Fußball-Bundesliga der FC Heidenheim mit 1:0 gegen Greuther Fürth und Sandhausen behauptete sich mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Frankreich, Portugal und noch ein weiterer Gegner, der erst im nächsten Frühjahr feststehen wird, das sind die Nationalmannschaften, mit denen die deutsche Fußballelf bei der kommenden Europameisterschaft die Gruppe F bilden wird. Nach der Auslosung in Bukarest gestern Abend schreibt L'Equipe aus Sicht des Weltmeisters, die Aufgabe ist machbar, aber danach wird's schwer. Kleinere Brötchen backt Publico. Die Zeitung in Portugal stellt fest, Portugal startet auf die harte Tour in die Euro 2020 gegen die letzten beiden Weltmeister. Peter Ahrens, Sie als DFB-Beobachter und Spiegel-Online-Sportredakteur sagen einfach mal positiv denken. Warum?
Naja, es gibt natürlich zwei Schulen. Hallo erstmal. Wie man so eine Sache interpretieren kann. Auf der einen Seite kann man sagen, das sind die härtesten Brocken, die man kriegen kann. Insofern ist es sportlich natürlich eine sehr ambitionierte Aufgabe. Man kann aber auch sagen, unterschätzen kann auf keinen Fall passieren. Also das, was wir in Russland erlebt haben, wo man alle von einer machbaren und leichten Vorrundengruppe bei der WM gesprochen haben und dann es ganz anders kam, das kann man wohl ausschließen. Andererseits bleibt Frankreich nun mal der aktuelle Weltmeister und Portugal der aktuelle Europameister. Kleinreden kann man die auch nicht.
Auf welcher Seite stehen denn Sie?
Na, ich glaube, das wird eine ziemliche Wundertüte, diese EM in mehrerer Hinsicht. Also nicht nur, weil es eben diese Reise-EM ist, wo man nie genau weiß, wie die Fans darauf reagieren, sondern eben auch sportlich aus deutscher Sicht. Ich halte es für absolut möglich, dass Löw diese Gruppe übersteht. Aber da sind sehr, sehr viele Faktoren, die dann einfach stimmen müssen. Also auf jeden Fall, der DFB geht diesmal mal nicht als Favorit ins Rennen. Und eigentlich könnte man sich über den Gruppenplatz 3 dann auch nicht besonders erregen oder sich drüber beschweren. Weil gegen Frankreich und Portugal kann man natürlich auch den Kürzeren ziehen.
Es sind nicht wenige Fans, die der DFB-Elf das nächste Aus in der Vorrunde prognostizieren. Ein bisschen haben sie gerade schon dagegen gehalten. Ich würde noch dazu ergänzen, dass der Bundestrainer Löw mit seinem Team ja gerne eher in der Außenseiterrolle ist. Das spricht jetzt auch für ihn.
Das stimmt. Es müssen allerdings auch wirklich dann die Leistungsträger wirklich fit sein. Und da gibt es ja wirklich ein paar Fragezeichen. Also Niklas Süle habe ich heute gehört, dass er gesagt hat, der Abwehrchef, er gehe davon aus, dass das mit der EM klappt, mit seinem Kreuzbandriss. Da haben wir dann Leroy Sané, wo man auch noch nicht genau weiß, wie der wieder dann in die Spur kommen wird, der sicherlich früher wieder anfangen wird zu spielen. Aber das sind halt auch zwei Schlüsselfiguren. Ohne die beiden kann ich mir kaum vorstellen, dass der Weg besonders weit geht. Und mit den beiden ist es natürlich auch unwägbar. Wie fit sind sie? Wie gesund ist jemand, der die ganze Saison verpasst hat und dann mit einem einst kaputten Knie die Abwehr organisieren soll? Ja, also da bleiben für mich natürlich viele Fragezeichen.
Und ich höre auch ein bisschen, ja, ich sag mal, Unsicherheit oder Unmut bei Leon Goretzka raus, wenn er sagt, du gewinnst die Quali-Gruppe und hast dann den Weltmeister 2018, Europameister und Weltmeister 2014 in einer Gruppe. Das ist schon etwas fragwürdig. Er hadert da also mit dem Qualifikationsmodus.
Ja, dieser Modus ist natürlich extrem merkwürdig, aber nicht nur deswegen. Es gibt natürlich viele Punkte, wo man da Kritik anmelden kann. Die UEFA hat sich da selber quasi reinmanövriert, indem sie diese Nations League erfunden hat und diese Reise eben geschaffen hat. Das sind halt zwei Faktoren, mit denen die sie dann so viel hin und her puzzeln musste, dass dann solche Merkwürdigkeiten rauskommen, dass Deutschland, Frankreich und Portugal in einer Gruppenphase spielen. Andererseits ist es bei Europameisterschaften eigentlich schon oft so gewesen, dass starke Teams in der Gruppenphase gegeneinander angetreten sind. Also 2012 erinnere ich mich, in der Ukraine war Deutschland mit Niederlande und Portugal auch in einer Gruppe, was man durchaus auch vergleichen konnte, so von der Klasse. Also das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Und der Modus ist nun mal so, Frankreich ist kein Gastgeberland und rutscht deswegen in diesen ominösen Topf 2. Und das wusste man halt vorher.
Erst hat der Bundestrainer ja schon ein wenig unentspannt ausgesehen, nachdem diese Gruppe F ausgelost war. Anschließend dann aber hat er sein Lächeln wiedergefunden und dies gesagt.
Ich freue mich auf so Konstellationen in der Gruppe schon. Das gibt's nur bei der EM. Bei der WM kriegt man ja manchmal einen Afrikaner oder einen Asiate zugelost. Die Fans oder die eigene Mannschaft kennt auch den Gegner nicht immer so gut. Aber bei der EM gibt's Konstellationen, die einfach auch hochspannend sind, schon in der Gruppe. Und das macht eben auch ein Turnier aus.
Glauben Sie ihm, Herr Ahrens?
Also ich finde ja eher das andere spannend, wenn man eben auf Teams aus Afrika und Asien trifft, die man noch nicht so genau kennt. Da ist einfach viel mehr Überraschungsmoment auch drin. Man hat natürlich diese Duelle gegen Frankreich, gegen Portugal. Ich habe heute noch so eine Bilanz mal geschaut, wie oft die schon gegeneinander angetreten sind. Die DFB-Elf ist das schon ganz schön oft. Ich kann Löw schon verstehen, weil es natürlich alles berechenbarer wird. Und ich glaube, Unberechenbarkeit ist etwas, was man beim DFB eher hasst. Aber die anderen, für die gilt das natürlich umgekehrt genauso. Die wissen auch ganz genau, was mit der deutschen Mannschaft auf sie zukommt.
Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass der Bundestrainer ja eigentlich immer wieder betont, sein Team oder generell die DFB-Elf sei eine Turniermannschaft. Man müsse erstmal langsam in ein Turnier reinkommen, sich entwickeln. Diesmal wird er gleich liefern müssen. Kann das Vorteile haben?
Das kann Vorteile haben. Ich glaube auch, dieses Turniermannschaftsding ist mittlerweile auch wirklich im Reich der Klischees angekommen. Also wenn man sich angeguckt hat, 2014 haben sie 4-0 gleich das erste Spiel gegen Portugal gewonnen. Das war eigentlich der, so wie es so im Reportersprech heißt, so der Brustlöser. Das war die Initialzündung, dass es dann wirklich auch Richtung WM-Titel ging. Man muss einfach mittlerweile beim Turnier von Anfang an da sein. Dieses Ding, dass man mit 3 Remis sich irgendwie ins Achtel- oder Viertelfinale mogelt, wie es Portugal beim letzten Mal geschafft hat, das ist wirklich die Ausnahme. Inzwischen ist es so, dass das Leistungsniveau einfach auch so ist, dass man in der Gruppenphase einfach präsent sein muss. Russland hat das gezeigt.
Und kann die neue, verjüngte DFB-Elf da auch leisten und zeigen?
Ah, die haben schon ein paar gute Leute, muss man wirklich sagen, mittlerweile. Also Gnabry wird natürlich immer geführt, da muss man einfach mal abwarten, inwiefern wirklich er dieses Niveau über ein Jahr halten kann. Bei solchen Spielern in dem Alter kann es auch einfach passieren, dass die dann ganz schön platt sind am Ende einer Saison, gerade wenn man mit Bayern so viel gefordert ist.
Oder auch zu viel Respekt haben vor den großen Namen.
Na, das glaube ich bei ihm eher weniger. Also so wie ich den so einschätze, wie ich auch solche Leute wie Goretzka, Kimmich einschätze, die gehen, glaube ich, mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch rein. Das glaube ich nicht, dass die gehemmt in irgendeiner Phase reingehen, auch wenn es vielleicht ihr erstes großes Turnier ist, wie bei Gnabry zum Beispiel. Ich glaube eher, dass die Sorge, dass diese jungen Spieler einfach diese Substanz vielleicht nicht übers Turnier halten können oder überhaupt noch ins Turnier reinbringen, weil Bundesliga und Champions League natürlich auch sehr fordernd sind.
Sagt Peter Ahrens hier im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch an den DFB-Kenner und Spiegel-Online-Redakteur. Und während wir geplaudert haben, erzielt Wolfsburg das 2:2, schafft also den Ausgleich in der 61. Minute gegen Werder Bremen durch Jeffrey Bruma. Im Juni 2017 verhängten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten eine wirtschaftliche Blockade gegen Katar. Der Vorwurf? Katar würde Terroristen unterstützen. 2017 wollte Katar auch schon den Golf-Fußball-Cup ausrichten, doch das regionale Turnier wurde kurzfristig nach Kuwait verlegt. Denn sonst wären die Blockadestaaten ferngeblieben. Jetzt aber, 2 Jahre später, findet dieser Golf-Cup nun tatsächlich in Doha statt. Mit dabei auch Saudi-Arabien und seine Verbündeten. Kann das als Signal für eine politische Annäherung verstanden werden, hat Ronny Blaschke für uns hinterfragt.
Ohne Umweg ist das Nationalteam Saudi-Arabiens mit der heimischen Fluglinie nach Doha gereist. Dabei ist der direkte Flugverkehr eigentlich ausgesetzt. Für die weitere Reise in Katar wurde der saudischen Mannschaft ein Bus in ihre Nationalfarben zur Verfügung gestellt. Zudem verbreiteten katarische Medien Kommentare aus den Blockadestaaten, die auf eine Annäherung hindeuten. Der Nahost-Experte Mehran Kamrawa forscht an der Georgetown University in Doha.
In den vergangenen 2 Jahren hätte es einige Anlässe gegeben, um die Krise zu beenden. Zum Beispiel die Treffen des Golf-Kooperationsrates. Aber diese Gelegenheiten sind verstrichen. Doch bei den Saudis scheint sich die Einsicht breit zu machen, dass Katar vor der Blockade nicht auf die Knie gehen wird. Wir wissen, dass es seit einigen Monaten auf diplomatischer Ebene Gespräche zwischen Katar und Saudi-Arabien gibt. Der Golfcup ist nun eine weitere Chance. Denn Fußball schafft einen größeren Kontext, in dem Politiker sich leichter annähern können. Eine Art Fußballdiplomatie.
We might call it in fact even football diplomacy.
Im Januar dieses Jahres sah das anders aus. Bei der Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren Fans und Journalisten aus Katar unerwünscht. Im Halbfinale gegen den Gastgeber wurden katarische Spieler mit Schuhen beworfen. Ein Inbegriff für Verachtung. Bei anderen Anlässen verließen saudische Spieler Pressekonferenzen, wenn sie Mikrofone katarischer Sender erblickten. Zu den politischen Forderungen Saudi-Arabiens gehörte, dass Katar sich von Iran distanziert und seinen Nachrichtensender Al Jazeera schließt. Doch in den vergangenen Monaten ist einiges passiert. Etwa der mutmaßlich iranische Beschuss einer Ölanlage in Saudi-Arabien und Proteste gegen das Regime in Teheran. Offenbar richtet Riad seinen Fokus nun wieder mehr auf die Isolation seines Erzrivalen Iran. Zumal die Blockade gegen Katar nicht die gewünschte Wirkung erzielt habe, sagt der Politikwissenschaftler Mehran Kamrawa.
Am Anfang der Blockade waren die Kataris geschockt. Sie fühlten sich von ihren Nachbarn verraten. Aber mit der Zeit ergriffen sie die Initiative. Es setzte sich das Bewusstsein durch, dass man neue Einnahmequellen braucht. Die Kataris konzentrierten sich stärker auf die eigene Landwirtschaft und die eigene Industrie. Heute glauben die Menschen hier, dass Katar mächtiger ist als vorher.
In den ersten Monaten der Blockade hatten die Kataris mehrere Milliarden Dollar auf ausländischen Konten platziert. Die staatliche Fluglinie Qatar Airways musste sich auf neue Strecken einstellen und tausende Familien wurden durch unterbrochene Reisewege voneinander getrennt. Doch auch wenn die Blockade bald aufgehoben werden sollte, dürften Konfliktthemen zwischen den Golfmonarchien fortbestehen. Etwa der Krieg im Jemen oder die katarische Nähe zu den Muslimbrüdern. Der britische Wissenschaftler Simon Chadwick erforscht Sportpolitik an der University of Salford.
In der Region wirken sich politische und stammeskulturelle Blockbildungen auf den Sport aus. Die Formel-1-Standorte Bahrain und Abu Dhabi sträuben sich dagegen, dass in Katar ein drittes Rennen in der Golfregion etabliert wird. Katar wiederum lehnte eine Erweiterung seiner Fußball-WM von 32 auf 48 Mannschaften ab, Das war auch ein Zeichen gegen mögliche Co-Gastgeber wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Darüber hinaus wollte eine Agentur nachweisen, wie ungeeignet Katar als Gastgeber sei. Dann stellte sich heraus, dass Saudi-Arabien diese Kampagne finanziert hat.
Beim Golfcup sind die Teams der Blockadestaaten mit wenigen Fans vertreten. Dem Anschein nach sind sie in den Stadien keinen Anfeindungen ausgesetzt. Jenseits dieser Prestigeereignisse werden Sportbegegnungen zwischen Katar und Saudi-Arabien häufig von Provokationen begleitet. So kam es zu Kündigungen von Sponsorenverträgen, abgesagten Spielertransfers oder verweigerten Handschlägen bei Nachwuchspartien. Diese Entwicklung habe in Katar zu einem neuen Nationalstolz geführt, sagt Craig LeMay, Medienwissenschaftler der Northwestern University in Doha.
In Doha sieht man das Bild des Emirs überall. Die Blockade prägt die nationale Identität stark. Auch im katarischen Sportsender beIN gibt es politische Kommentare, zumindest in den arabischen Programmen. Diese Kommentare richten sich gegen die Blockade und den saudischen Piratensender BeOutQ, der Inhalte von beIN abschöpft. BeOutQ sendet mit einer Zeitverzögerung, sodass er die politischen Kommentare entfernen kann.
Seit 1981 sind die arabischen Golfstaaten im sogenannten Kooperationsrat organisiert. In den vergangenen Jahren galt dieses Netzwerk als weitgehend lahmgelegt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das nach dem Golfcup in Katar wieder ändern wird.
Dieser Golfcup in Katar kann als Zeichen der Annäherung verstanden werden, berichtete aus Doha Ronny Blaschke. Kommando wieder zurück. Jetzt ist kein weiteres Tor gefallen, sondern eins wieder aberkannt worden. Wolfsburg liegt wieder hinten mit 1:2 gegen Werder Bremen, weil nämlich auf Abseits entschieden wurde. Damit bleibt also die Bremer Führung erhalten. Wir sind in der 69. Spielminute. Zum Wintersport. Ein Jahr lang konnte Skirennfahrer Thomas Dresen kein Rennen fahren nach seinem Horrorsturz mit schlimmer Knieverletzung. Vor seinem Comeback an diesem Wochenende beim Weltcup in Lake Louise wurde er auch noch krank. Schnupfen, Husten, Heiserkeit und dann das.
Dresen beim Comeback ist die 13 eine Glückszahl. Ja!
Er konnte starten und er fuhr sensationell nach ganz vorne. Platz 1. Was für ein Lauf, was für ein Jubel.
Alter Falter, was ist das denn hier? Dresen ist zurück.
Wahnsinn, dass das heute so aufgegangen ist. Hätte ich mir nie gedacht. Ja, was soll ich da sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nur geil.
Dieser Triumph, sein dritter Weltcupsieg in der Abfahrt nach Kitzbühel und Kvitfjell, so viele hat kein anderer Deutscher, toppt in Sachen Sensation sogar den Erfolg auf der legendären Streif vom Januar 2018.
Wenn ich überlege, vor einem Jahr hänge ich im Netz drin und habe Werwitzau. Mal schmerzfrei bin ich jetzt auch nicht, aber ich konnte es mir nicht fahren. Aber dass es so aufgeht, Wahnsinn.
Das eigentliche Saisonziel, sich langsam wieder an die Skispitze heranzutasten, irgendwann wieder vorne mitzumischen, hat er schon jetzt übertroffen.
Ich habe mir ganz ehrlich heuer für die Saison überhaupt nichts vorgenommen, weil Comeback-Saison, ich will erst einmal schauen, dass ich wieder konstant Ski fahre. Wow, der Sieg heute ist super, aber wenn man die Trainings in Koper und so weiter hernimmt, so bei der Vorbereitung, da war ich noch so unkonstant von den Zeiten her und auch vom technischen Skifahren her. Also da gibt es schon noch viel zum Tor.
Es bleibt noch viel zu tun, weiß Abfahrtsieger Thomas Dresen am Ende des Beitrags von Julian Ignatowitsch. Johannes Tinjes Bø aus Norwegen bleibt im Biathlon-Weltcup auch zum Start der neuen Saison wieder das Maß der Dinge. Der Überflieger des vergangenen Winters siegte im Sprint über 10 Kilometer. Die deutschen Biathleten hatten dagegen im schwedischen Östersund insbesondere mit ihren schwachen Schießleistungen zu kämpfen, berichtet Thomas Kunze.
Auf dem Podium von Östersund wurde heute zwar nicht deutsch gesprochen, drei Top-10-Resultate zum Auftakt aber sind in Ordnung aus deutscher Sicht. Franziska Preuß sorgte mit Rang 4 für das beste Ergebnis und die beste Leistung. Preuß agierte am Schießstand schnell und perfekt. Noch ein bisschen mehr Power in der Loipe und der Podestplatz ist nur eine Frage der Zeit.
Die Schlussrunde war dann aber schon extrem hart und man merkt, dass man noch nicht so viel Wettkampfkilometer hat und... Aber für den Start bin ich natürlich sehr zufrieden.
Das war beim Sieg der Italienerin Dorothea Vira auch Denise Herrmann, die mit einer Strafrunde Sechste wurde. Herrmann, normalerweise die stärkste Läuferin im gesamten Feld, hatte heute nicht die beste Form.
Mit dem Schießen bin ich mal zufrieden, habe schon auch relativ viel Zeit am Stand liegen lassen. Aber bin mit einer noch gut weggekommen heute, hat wirklich auch gute Bedingungen vom Wind her. Aber man muss halt schnell schießen, alles treffen und auch noch schnell laufen, ne? Bis man ganz vorne dabei ist.
Für die deutschen Männer lief es zuvor eher durchwachsen. Am besten schnitt noch Johannes Kühn ab, der vor allem Dingen läuferisch stark unterwegs war. Zwei Strafrunden führten zu Platz 6. Die anderen deutschen Starter hatten am Schießstand Probleme. Benedikt Doll und Erik Lesser mussten jeweils viermal in die Strafrunde. Die beiden landeten jenseits der besten 20. Die Besetzung des Podiums war eine norwegische Familienangelegenheit. Johannes Thingnes Bø gewann vor seinem älteren Bruder Tarjei.
Das Weltcup-Wochenende im finnischen Kuusamo konnte nicht alles bieten, was sich die deutschen Ski-Nordisch-Sportler erhofft hatten. Das lag zum einen an der eigenen Form, die noch nicht von allen gefunden wurde, aber auch am Sturm, fasst Thorsten vom Wege zusammen.
Déjà-vu für Deutschlands Skispringer. Bei der Anreise am Donnerstag mussten die DSV-Adler einige Stunden auf dem Flughafen warten, ehe es für sie von Helsinki nach Kuusamo weiterging. Heute hieß es wieder warten, weil der Wind zu stark blies. Im Gegensatz zum Donnerstag aber lohnte sich diesmal das Warten nicht, das Springen fiel nämlich aus. Damit bleibt es bei Tagessiegen ausschließlich für das Team aus Norwegen zum Abschluss der Wettbewerbe in Finnland. Therese Johaug gewann den Langlauf der Frauen, Johannes Klebo den der Männer und Jan Magnus Rieber lief in der nordischen Kombination ein einsames Rennen, dritter Auftritt, dritter Sieg. Kombiniert wurde übrigens gar nicht. Auch hier verhinderte der Wind das Springen. Deshalb musste der sogenannte Pocket-Sprung herangezogen werden und da hatten die Deutschen nicht sonderlich gut ausgesehen. Deshalb sprang am Ende nur Platz 8 als bestes Resultat heraus. Gute Leistung, abgeliefert von Manuel Feist. Der erklärte:
Man braucht natürlich hier auf der Riesenschanze immer ein bisschen Glück, weil halt der nötige Aufwind dann doch immer natürlich mithilft. Aber es ist natürlich auch die Sprungqualität schon, was sich da natürlich rauszeigt. Und da sind halt die Norweger zurzeit einfach überragend, muss man so sagen.
Der Vortagszweite Vincent Geiger wurde heute 10. und auch Langläuferin Viktoria Karl konnte mit ihrem 15. Platz beim Dreifachsieg der Norwegerinnen in der Loipe durchaus zufrieden sein.
Rodeln in Lake Placid auf der technisch anspruchsvollen Bahn, das ist eine Herausforderung, die die deutschen Rodler jedenfalls heute teilweise überforderte, weiß Heiko Olderb.
Enttäuschendes Abschneiden für die deutschen Rennrodler beim Weltcup in Lake Placid. Keiner kam auch nur ansatzweise in die Nähe des Podiums. Beim Sieg des Österreichers Jonas Müller wurde Max Langenhahn als 9. bester Deutscher. Weltmeister Felix Loch kam auf Rang 12. Somit setzte sich seine Serie der Enttäuschungen in Lake Placid fort. Noch nie konnte Loch bei einem Weltcuprennen in der zweimaligen Gastgeberstadt der Olympischen Winterspiele aufs Podium fahren. Diesmal betrug sein Rückstand auf den Sieger fast eine halbe Sekunde. Der Olympiadritte Johannes Ludwig blieb als 14. ebenfalls deutlich hinter seinen Erwartungen zurück.
Die Eisbären aus Berlin haben ihre zweite Heimniederlage in der laufenden Saison der deutschen Eishockeyliga kassiert. Die turbulente Partie gegen Wolfsburg sah Jens-Christian Gussmann.
Die Grizzlies aus Wolfsburg haben das Bärenduell der DEL bei den Eisbären Berlin für sich entschieden. Wolfsburg siegte 6:5 nach Penalty-Schießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 5-5 gestanden. Die Gäste mit dem Plus der größeren Entschlossenheit, der größeren Schärfe in dieser Partie. Sie waren bereiter als die Eisbären, bei denen man anfangs das Gefühl hatte, sie sind noch im Warm-up-Modus. Das änderte sich so frühestens ab der 30., 35. Spielminute. Viele Tore in dieser Partie. Mal führte die eine Mannschaft, mal die andere. Nach 60 Minuten dann kein Sieger. Die Entscheidung im Penalty-Schießen durch Wolfsburgs Kapitän Garrett Festerling. Er versenkte den letzten Penalty und sorgte für den Jubel bei den Gästen.
Außerdem gewann heute Mannheim gegen Düsseldorf 5:3, Straubing 4:1 gegen Ingolstadt und ebenfalls 4:1 bezwang Köln Iserlohn. Schwenningen verlor gegen Krefeld 4:6 und Augsburg bezwang München 5:2. Apropos Tore, Wolfsburg schafft wieder den Ausgleich. 2:2 gegen Bremen in der 75. Minute, diesmal hat William getroffen. Ob das Tor zählt, danach sieht's aus, erfahren Sie weiter gleich hier. Gianfranco Caspar ist der Präsident des Weltskiverbandes. Bandes FIS bis nächsten Mai, dann tritt er von seinem Amt zurück. Er versteht seinen Verband als Katalysator des Skitourismus, gerade auch in asiatischen Ländern. Als Mitglied der Koordinierungskommission der Winterspiele 2022 in Peking sagt der Schweizer, ob es auch angesichts der Menschenrechtsverletzungen ein Fehler war, die Spiele dorthin zu geben.
Da kann man natürlich diskutieren, das ist ganz klar. Aber Sie müssen sich das vorstellen, olympisch gesehen, dass man das größte Volk, wenn Sie so wollen, der Welt einfach ausschließt aus dem Wintertourismus oder aus dem Vergnügen, sich im Schnee zu bewegen. Schnee hat das natürlich schon auch in China in jeder Menge, vor allem ist es auch sehr kalt.
Aber nicht direkt in Peking.
Ja, Peking natürlich, keine Frage. Aber in Skigebieten rund um Peking, das sind rund 10 Gebiete im Moment, hat es natürlich Schnee, nicht unbedingt in der Menge, wie wir ihn gerne hätten. Aber es ist nichts Neues, dass man dort Ski fährt oder Schnee hat. Nur hat es bisher zumindest im Wettkampfbereich und so weiter noch nichts gegeben. Das wird natürlich geändert durch die Olympischen Spiele. Andererseits müssen Sie auch den Westen sehen. Der Westen hat natürlich alles Interesse, wenn möglichst Millionen, ich übertreibe jetzt, von Chinesen Skifahren. Das sind alles potenzielle Gäste für unsere Wintersportorte im Westen in Zukunft.
Gianfranco Caspar, der Präsident des Weltskiverbandes FIS, ist Gast heute Abend im Sportgespräch ab 23.30 Uhr bei uns im Programm oder schon jetzt vorab zu hören auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Südkoreas Sportlerinnen und Sportler ist Widerspruch eigentlich fremd. Die Grundpfeiler ihrer Erziehung sind Gehorsam und Unterordnung. Im Sport heißt es zudem No Pain, No Gain, ohne Schmerz kein Erfolg. Das ostasiatische Land gehört zu den Besten der Welt, wenn es um die Anzahl der gewonnenen Medaillen geht. Bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018 lag es im Medaillenspiegel auf Platz 7, nach Goldmedaillen pro Kopf immer noch auf Platz 13. Doch derzeit fragen sich viele, zu welchem Preis das alles? Felix Lill mit erschütternden Antworten aus Südkorea.
Knapp 15% aller Eliteathletinnen und Athleten Südkoreas haben im Sportsystem des Landes Gewalt oder sexuellen Missbrauch erfahren. Das ist das Ergebnis eines Berichts, den Südkoreas Nationale Menschenrechtskommission gerade veröffentlicht hat. Die Untersuchung legt weit verbreiteten Missbrauch im Nachwuchsfördersystem des Landes offen.
Am schockierendsten war für uns, dass vielen der Kinder und Jugendlichen das Bewusstsein dafür fehlte, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Viele denken, das sei etwas, wo sie durch müssen, der Preis für den Erfolg. Auch ein Drittel der Eltern fand, dass Gewalt nicht immer zu vermeiden sei.
Sagt Kim Hyun-sue, der die Untersuchung für die Nationale Menschenrechtskommission geleitet hat. Es handelt sich um die größte Befragung in der Geschichte des koreanischen Sports, vielleicht der ganzen Welt. Denn alle 63.211 Leistungssportlerinnen und Sportler des Landes haben zuerst Fragebogen ausgefüllt und dann in Einzelinterviews weitere Informationen gegeben. Anlass für die Untersuchung? Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Monate nachdem die Eisschnellläuferin Shim Suk-hee vor heimischem Publikum zweimal Gold gewonnen hatte, beschuldigte Shim ihren Trainer, sie vergewaltigt zu haben. Der war zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er Shim und andere Athletinnen körperlich verletzt hatte. Weitere Athletinnen anderer Sportarten zogen bald nach, berichteten von Misshandlungen innerhalb des Systems. Der Bericht der Menschenrechtskommission zeigt nun,
Missbrauch ist wesentlich häufiger, als es von offizieller Seite bisher vermutet wurde. Die Mehrzahl der Missbrauchsfälle betrifft körperliche Gewalt, aber auch sexuelle Vergehen kommen vermehrt vor. 4% aller Nachwuchssportler waren schon von sexuellen Vergehen betroffen, Mädchen etwas häufiger als Jungen. Zählt man körperliche Gewalt mit dazu, sind Jungen häufiger betroffen. Bei Mädchen sind in der Regel die Trainer Täter, meist während, vor oder nach dem Training. Bei Jungen sind es eher andere, ältere Jungen und die Vergehen finden meistens auf den Internatszimmern statt.
Kim vermutet allerdings, dass das wahre Vorkommen von Gewalt und Sexualvergehen deutlich höher liegt. Viele Kinder und Jugendliche seien mit den Antworten wohl vorsichtig, auch weil sie einiges von dem, was ihnen zustoße, verdrängen oder gar nicht als Gewalt oder Sexualtat begreifen. In Deutschland lieferte eine Studie vor 3 Jahren erstmals Zahlen zum Ausmaß sexualisierter Gewalt im Leistungssport. Ergebnis? Ein Drittel aller Befragter haben Erfahrungen gemacht mit sexualisierter Gewalt, von sexistischen Sprüchen, Grapschen bis hin zu Vergewaltigung. Die laut der koreanischen Untersuchung am häufigsten betroffenen Sportarten sind Fußball, Baseball und die Nationalsportart Taekwondo. Relativ zur Anzahl der Sportler kommt es im Badminton und dem Brettspiel Go am häufigsten zu Übergriffen. Um die 40% der Athletinnen und Athleten mussten hier schon Erfahrungen machen mit Androhung von Gewalt, Körperverletzung, Grapschen oder Vergewaltigung. Das Thema beschäftigt die koreanische Öffentlichkeit auch deshalb sehr, weil es womöglich mehr ist als ein Systemversagen. Kim Do-il vom Nationalen Olympischen Komitee sieht das Problem auch in der Kultur des Landes.
Wir denken zu häufig, dass wir dem Trainer, dem Vorgesetzten immer gehorchen müssen. Das ist Teil unserer Kultur. Und dann dieser Spruch, no pain, no gain, den kennt jeder. Also denken Athleten, dass sie für den Erfolg alles tun müssen. Aber ich glaube, die Sache wird mit der Zeit besser. Heute gibt es schon mehr Bewusstsein als in der Vergangenheit. Und nach den Winterspielen von Pyeongchang haben wir im gesamten Nachwuchssystem verpflichtende Aufklärungskurse für unsere Trainer eingeführt. Für die Sportler gibt es jetzt eine unabhängige Vertrauensperson, an die sie sich immer wenden können.
Auch Kim Hyun-sue von der Nationalen Menschenrechtskommission berichtet von diesen Neuerungen. Aber ob das genug ist, wird bezweifelt. Zum Beispiel von Yoon Na. Jun ist Vorsitzende des Vereins Share, der sich für Geschlechtergleichheit einsetzt. Seit fast 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Dominanzverhältnissen in der koreanischen Gesellschaft. Bezogen auf den Sport stellt sie fest,
es müsste sich viel mehr ändern. Kinder werden schon mit 5 bis 6 Jahren in das Elitesystem selektiert. Dort leben sie dann, treiben oft mehr als 4 Stunden täglich Sport und konzentrieren sich nicht auf die Schule. Das macht sie in ihrer Karriere immer abhängiger vom Sport, je älter sie werden. Man müsste mehr auf deren schulische Bildung achten. Bei Frauen kommt hinzu, dass sie in der Öffentlichkeit immer noch sehr reduziert dargestellt werden. Die Fernsehsender zeigen ständig deren Körperteile und betonen ihre Schönheit. Das hilft nicht dabei, eine Umwelt ohne Missbrauch zu schaffen.
Die Nationale Menschenrechtskommission hält sich mit klaren Handlungsempfehlungen an die Regierung, die für die weitgehend staatlich finanzierte Nachwuchsförderung verantwortlich ist, noch zurück. Zunächst will sie detailliertere Ergebnisse der Befragung von Eltern und Trainern abwarten. Bis dahin scheinen sich auch die bekannteren Sportlerinnen und Sportler des Landes mit klaren Äußerungen zurückzuhalten. Kim Hyun-sui von der Menschenrechtskommission sagt aber schon jetzt, dass er auf einen stärkeren Fokus auf Schulbildung drängen will. Auch würde er gern die Sportvereine intensiver fördern, die ihren Nachwuchs nicht gleich in ein Internat stecken. Der Widerstand gegen solche Vorschläge scheint vorprogrammiert. Schließlich war das bisherige System, zumindest unter sportlichen Gesichtspunkten, ziemlich erfolgreich.
Felix Lill berichtete aus Südkorea über Missbrauch. Das Sportfördersystem des Olympia-Gastgebers ist bis in den Nachwuchsbereich betroffen und getroffen, hat wieder Werder Bremen in der 83. Minute jetzt zur 3:2-Führung beim VfL Wolfsburg. Saisonfinale in der Formel 1. Das letzte WM-Rennen in Abu Dhabi setzt den Schlusspunkt unter eine Saison, in der Mercedes-Mann Lewis Hamilton schon längst als Weltmeister feststand. Zum Abschlussrennen Jens Gideon.
Zum 6. Mal in Folge gewinnt ein Mercedes das Saisonfinale in Abu Dhabi. Lewis Hamilton krönt seinen 6. Weltmeistertitel mit dem 11. Sieg in dieser Saison. Der insgesamt 84. Erfolg des überragenden Engländers war vom Start weg nie in Gefahr. Der Rückstand der Konkurrenz spricht Bände. Red Bull-Pilot Max Verstappen hatte im Ziel als Zweiter fast 17 Sekunden Rückstand auf den alten und neuen Weltmeister. Platz 3 ging an Charles Leclerc im Ferrari. Der deutsche Vierfachweltmeister Sebastian Vettel ist enttäuschender 5. geworden und musste sich im Ferrari-Teamduell damit einmal mehr geschlagen geben. Der 2. deutsche Renault-Pilot Nico Hülkenberg hat sein vorerst letztes Formel-1-Rennen als 12. beendet. In der WM-Gesamtwertung gehen die Podiumsplätze hinter dem jetzt 6-maligen Weltmeister Lewis Hamilton an dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull. Sebastian Vettel schließt eine für ihn enttäuschende Saison auf WM-Platz 5, einen Rang hinter seinem Teamkollegen Leclerc ab.
Ja, nicht zu schlagen war in dieser Saison der 6-malige Weltmeister Hamilton. Was für eine Machtdemonstration. Anno Hecker in Abu Dhabi von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer soll Hamilton in der nächsten Saison überhaupt Konkurrenz machen können?
Verstappen im Red Bull, davon gehe ich stark aus, aber auch die Ferrari-Kuh. Und ich glaube auch, dass Sebastian Vettel dazu gehören wird. Immer vorausgesetzt, dass das Auto auch schnell genug ist. Und das war ja im Grunde das große Problem in dieser Saison.
Zwischen beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Vettel gab es auch in diesem Rennen wieder große Unterschiede. Was ist los da bei Ferrari?
Es gab insofern große Unterschiede, als dass Ferrari große Fehler gemacht hat, gestern schon beim Qualifying in der Strategie, als sie Vettel auf einem weichen Reifen fahren ließen im 2. Qualifying, der eigentlich schneller sein soll. Dieser Reifen war aber langsamer. Und es ist so, wenn man im 2. Qualifying seine beste Zeit fährt, muss man damit im Rennen anfangen. Und dieser Reifen gibt aber sehr schnell nach im Rennen, das wusste man auch. Also das ist auch ein bisschen strategisch zu erklären. Dann ist Vettel beim Boxenstopp hängen geblieben, 6,9 Sekunden, weil die Reifen nicht wegkamen. Also ich glaube, man hat heute ein bisschen experimentiert mit allem drum und dran und deswegen ist es schief gegangen. Aber es gab auch noch eine andere Geschichte, die sehr diffizil ist. Da gab es ein Benzinmengenproblem im Auto von Leclerc, schon vor dem Rennen festgestellt. Das hat zu einer Strafe geführt und $50.000. Aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
Was denn?
Es gab in den vergangenen Wochen immer wieder die Gerüchte und dann auch ein bisschen mehr, ein paar Anfragen an den Weltverband, ob denn möglicherweise eine bestimmte Art und Weise Benzin einzupumpen in den Motor an der Limitierung 100 Kilogramm pro Stunde vorbeiginge. Das war jetzt gar nicht mal so direkt auf Ferrari gemünzt, jedenfalls ohne den Namen Ferrari zu erwähnen, aber es ging ganz klar um Ferrari. Und daraufhin hat der Weltverband ein paar Direktiven rausgegeben. Parallel dazu konnte man tatsächlich feststellen, dass Ferrari auf der Geraden, wo sie immer so schnell waren, etwas langsamer geworden sind. Und Ferrari hat dann immer reagiert und hat gesagt, naja, also nee, wir haben also unser Auto verändert, wir wollen in den Kurven etwas schneller sein, dann haben wir mehr Flügel und wenn sie mehr Flügel haben, dann wird das Auto besser angedrückt, aber es hat, ist nicht mehr so effizient, ist nicht mehr so aerodynamisch, also ist man auf den Geraden etwas langsamer. Hier in Abu Dhabi war es aber nicht so und hier in Abu Dhabi waren die Ferrari auf den Geraden nicht so schnell und deswegen hat die Konkurrenz, ich sage es jetzt offen, Red Bull und Mercedes, die haben immer den Verdacht, dass da etwas nicht koscher ist und wenn es nicht koscher sein sollte, dann hängt das damit zusammen, dass man mehr Benzin verbraucht. Und jetzt kommen wir wieder zu der Eingangsgeschichte, ein bisschen komplett. Warum hat man heute Morgen angegeben, so und so viel Kilogramm Benzin im Auto zu haben? Die FIA hat das überprüft und es waren dann 4,88 Kilogramm mehr. Das hört sich nicht nach viel an, ist aber signifikant, wie die FIA sagte, hat aber eben nur $50.000 jetzt gekostet. Das ist für Ferrari lächerlich. Ich hätte mir da mehr gewünscht und ich vermute jetzt mal hier, aber ich kann es natürlich nicht belegen. Man hat daran auch kein Interesse, in das Thema tiefer einzusteigen. Denn ja, die Saison soll jetzt auch beendet sein und Hamilton hat das ja auch alles sehr schön gemacht. Warum jetzt noch Wirbel auf?
Das heißt also, da ist das italienische Team Ferrari, das schummelt offenbar bei den Benzinangaben und auch, ja, sie sind noch sehr zurückhaltend.
Schummeln kann man jetzt nicht sagen. Sie haben eine falsche Angabe gemacht, ob das geschummelt war. Ferrari selbst sagt, ja, alle Messungen waren in Ordnung, bis auf eine wohl nicht ganz. Aber es ist ganz klar von der FIA festgestellt worden, sie haben gesagt, so und so viel Benzin ist im Tank drin. Und dann hat die FIA den Tank abgepumpt und das Auto gewogen und wieder eingefüllt und stellte fest, aha, die Angaben deckten sich nicht. Es waren 4,88 mehr drin.
Aber müsste es dann nicht disqualifiziert werden, das Team?
Ja, also die Frage könnte man sich stellen. Man kann aber auch noch eine ganz andere Frage stellen. Man kann sich sagen, warum ist denn die FIA vor dem Rennen hingegangen und hat das publiziert und hat es auch Ferrari gesagt? Denn im Rennen ist noch was anderes passiert. Die Ferrari-Fahrer wurden angewiesen, ab einer bestimmten Runde einen Engine-Modus 4 einzustellen. Das heißt, übertragen, nicht so schnell fahren. Ja, also man verbraucht dann weniger Benzin. Und ein deutscher Fahrer, Vettel, hat gefragt, warum denn? Also ich würde jetzt mal die Fahrer, die wissen von solchen Dingen auch dann nicht wirklich was. Ich kann auch nicht belegen, ob da jetzt geschummelt worden ist oder nicht, aber es passt irgendwie alles zu dieser ganzen Geschichte. Es passt dazu, dass Ferrari ein paar Mal verwarnt worden ist. Es passt zu dem Ärger, den man bei anderen Teams hört, also bei Mercedes und auch bei Red Bull über dieses gesamte Thema. Und ich frage mich denn, warum die FIA nicht hingegangen ist und hat gesagt, ach, wir haben es festgestellt, aber wir sagen es nicht. Und nach dem Ende des Rennens wiegen wir das Auto nochmal und dann schauen wir mal, wie viel Benzin noch drin ist. Und wenn das Benzin weg gewesen wäre, dann hätte Ferrari ein echt wirkliches Problem gehabt, denn es dürfen nur 110 Kilogramm verbraucht werden im Rennen. Wenn es mehr gewesen wäre, dann wäre es sozusagen ein sehr grober Verstoß gewesen und dann hätten sie nachträglich disqualifiziert werden müssen.
Kann man unter dem Strich sagen, nach dieser Saison, dass der Ferrari-Pilot, und das passt auch zu dieser Geschichte, Sebastian Vettel, der Verlierer dieser Saison ist?
Natürlich. Also wenn man in die Saison hineingeht und gerne Weltmeister werden will und man wird dann Fünfter und man wird auch noch von einem jungen Teamkollegen, der zum ersten Mal in der Saison dabei ist, geschlagen, dann ist man als Verlierer. Er würde das nicht so sehen. Er sagt aber heute Abend nach dem Rennen ganz klar, ich habe da Fehler gemacht. Ich war nicht so gut, wie ich sein sollte und ich war nicht so gut, wie ich sein kann und ich werde das ändern zur nächsten Saison. Also relativ klare und Ansage. Aber Sie dürfen nicht erwarten, dass Formel-1-Fahrer schon lange nicht so viermalige Weltmeister, dass sie sagen, ich bin der große Verlierer. Das passt nicht ins Denkschema.
Und ist es auch im Bereich der Spekulation, so wie es ja jetzt im Emirat zu hören war, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechseln könnte?
Ach ja, die Silly Season, ja, die verrückte Saison hat jetzt quasi schon begonnen. In der nächsten Saison laufen die Verträge von den Großen aus, also von Vettel, Ende 2020 von Hamilton und auch Verstappen. Und jetzt geht das Spiel los. Und da muss man sich eine Frage doch nur stellen. Wir haben doch alle festgestellt, dass Ferrari in diesem Jahr nicht gerade eine Balance zwischen den Fahrern hatte, wie man die so gerne bei anderen Teams auch sieht und hat. Also Bottas ist ja doch nicht jemand, der Unruhe reinbringt bei Mercedes. Mercedes, sondern der den Cheffahrer auch Cheffahrer sein lassen würde. Nehmen wir mal an, also Ferrari würde dann am Ende der nächsten Saison sagen, wir holen Hamilton. Sie haben doch gerade jetzt jemanden geholt mit Leclerc, den Sie aufbauen wollen für die Zukunft, der Ihr Champion sein soll für die Zukunft. Also Vettel wird ja nicht weitere 5 Jahre da fahren. Und dann holen Sie sich wieder einen rein und haben wieder instabile Verhältnisse. Da kann ich nicht so ganz dran glauben. Woran ich aber glaube, ist, dass jeder versucht, jetzt ein bisschen zu puckern und dass natürlich auch Hamilton das ganz gut über die Medien spielen kann und auch gestern und heute sich ja nicht negativ geäußert hat zu Ferrari, weil es natürlich auch darum geht, auszuloten, was da nächstes Jahr passiert und was man im übernächsten Jahr auch verdienen kann und wie gut die Teams sind. Darum geht es letztendlich. Das Spiel hat jetzt begonnen. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen.
Sagt Anno Hecker live aus Abu Dhabi, der Motorsport-Experte der FAZ hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch. Und die deutschen Handballerinnen, die haben ihre ersten WM-Aufgaben gelöst. 2 Spiele, 2 Siege lautet die Bilanz im japanischen Yamaga. Sven Kochale zum jüngsten 34-8 Erfolg des DHB-Teams gegen Australien.
Die deutsche Auswahl erteilte dem Handballentwicklungsland Australien eine Lehrstunde. Sogar in Unterzahl dominierte das Team den überforderten Gegner. Australien kam erst nach über 10 Minuten überhaupt zum ersten Treffer. Deutschland leistete sich zwar einige Unkonzentriertheiten, traf mehrmals nur Latte oder Pfosten und kassierte unnötige Zeitstrafen. Der Kantersieg geriet aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Beste Werferin war mit 6 Toren Antje Lauroth. Wo das deutsche Team aber wirklich steht, werden die nächsten Partien zeigen. Dann warten Dänemark, Weltmeister Frankreich und Asienmeister Südkorea.
Und in der Bundesliga gab es diese Ergebnisse. Erlangen unterlag Wetzlar 25-31. Stuttgart gewann mit 29-24 gegen Nordhorn-Lingen. Und Leipzig bezwang Hannover-Burgdorf mit 30-27. Am kommenden Samstag findet in Frankfurt am Main die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes statt. Wahlen stehen nicht an, sodass sich vieles um die Leistungssportreform drehen wird und um das zusätzliche Geld, das Innen- und Sportminister Horst Seehofer dem organisierten Sport beschert hat. Ein anderes wichtiges Thema wird dabei möglicherweise in den Hintergrund treten. Der erste Bericht der neuen unabhängigen Ethikkommission unter ihrem neuen Chef Thomas de Maizière. Der Ex-Bundesinnenminister wurde vor einem Jahr ins Amt gewählt.
Dann darf ich bestätigen, dass Sie, Herr Dr. de Maizière, einstimmig zum Vorsitzenden der neuen Ethikkommission gewählt sind,
verkündete der Wahlleiter vor genau einem Jahr in Düsseldorf. Der gewählte CDU-Politiker und Jurist de Maizière hatte seine Aufgabe zuvor so definiert.
Einen kritischen Blick auf Vorgänge im deutschen olympischen Sport zu richten, wenn es dazu Anlass gibt.
Zweifel an seiner Unabhängigkeit hatten die Delegierten offensichtlich nicht, im Gegensatz zu externen Beobachtern. Die bemängelten schon damals eine zu große Nähe zwischen Kontrolleur und Kontrollierten. Es gebe keinen Anlass, an der Integrität von Thomas de Maizière zu zweifeln, sagt Compliance-Experte Olaf Metner jetzt auf Anfrage des Deutschlandfunks.
Aber es bleibt trotzdem ein Rest an Unbehagen, wenn halt jemand nur wenige Monate nach der Beendigung seines politischen Amtes, bei dem er mit dem DOSB doch eng zu tun hatte, jetzt das Wohlverhalten gerade dieser Organisation überwachen soll. Also ich meine, in dem zeitlichen Zusammenhang wäre deshalb vielleicht doch eine andere personelle Lösung mit etwas mehr Distanz zum DOSB schon auch besser gewesen.
So der Jurist, Partner in der Kanzlei des früheren Bundesinnenministers Gerhard Baum. Er hat auch den ersten Bericht der neuen 4-köpfigen Kommission gelesen. Der gehören neben de Maizière der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Jörg Geiger, Biathlon-Olympiasiegerin Kathi Wilhelm und die frühere Hammerwerferin Betty Heidler an. Ihr erster Bericht nennt 2 Fälle, die Kommission geprüft hat. Eine Nominierungsfrage und ein möglicher Verstoß gegen die gute Verbandsführung. Weitere Details zum Sachverhalt gibt es nicht. Es ist von zufriedenstellenden Lösungen die Rede, beziehungsweise dass keine Verstöße gegen die gute Verbandsführung festgestellt wurden. Hinweisgeber dürften auf keinen Fall identifizierbar sein.
Aber trotzdem wäre es insgesamt wünschenswert, dass sowohl die behandelten Fälle als auch die zugrunde liegenden Problemstellungen und letztlich dann auch die Art der Lösung etwas konkreter dargestellt werden. Das ginge meines Erachtens wohl auch unter Beibehaltung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit. Und das würde dann doch zu mehr Transparenz führen, was die Arbeit der Ethikkommission betrifft.
Urteilt Compliance-Experte Olaf Metner, auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung als Ombudsmann. Unseren Fragenkatalog zu konkreten Sachverhalten seines Ethikberichtes beantwortete Thomas de Maizière nicht. Er ließ über die Pressestelle des DOSB mitteilen,
dass die Ethikkommission Einzelfälle nicht offenlegen darf.
Die Ethikkommission hat die Fälle entsprechend ihrer Verfahrensordnung behandelt.
Also wenn die Ethikkommission unabhängig vom DOSB handeln soll, dann sollte das eben auch für die Organisation der Kommission und die entsprechende Verwaltung und den Umgang mit der Kommunikation gelten. Presseanfragen sollten dann schon von der Kommission selbst beantwortet werden, denn sonst hat sie ja auch nicht mehr die Deutungshoheit über ihr Erscheinen in der Öffentlichkeit.
Die Ethikkommission und die Öffentlichkeit. Auf unsere Nachfragen per E-Mail an die Adresse der Kommission kam von dort wieder keine Antwort. Auf die Frage, wer eigentlich Zugriff habe auf das Mailpostfach der unabhängigen Ethikkommission, schrieb erneut der DOSB. Dieses Mal der Finanzvorstand. Herr de Maizière habe über die Presseanfrage informiert.
Selbstverständlich hat keine Person des DOSB Zugriff auf die Mailadresse.
Es wäre schon schön, wenn Herr de Maizière oder ein Vertreter aus der Ethikkommission selbst Antworten auf Anfragen oder Nachfragen der Presse gibt. Ansonsten kann man eben nur hoffen, dass es stimmt, wenn der DOSB mitteilt, die separat eingerichtete Mailadresse der Ethikkommission sei vertraulich und könne nicht von anderen eingesehen werden.
Benennt der Compliance-Experte das Problem, Hinweise auf mögliche Verstöße bei der Ethikkommission direkt zu melden.
Das würden Whistleblower aber möglicherweise sein lassen, wenn sie befürchten müssten, dass die Ethikkommission doch irgendwie den DOSB bei der Kommunikation einbindet.
Eine Ethikkommission muss transparent sein, ihr Handeln nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss sie Hinweisgeber schützen. Bei beidem scheint die neue Kommission mit ihrem Vorsitzenden noch in der Findungsphase. Generell sieht Compliance-Experte Olaf Metner in der Einrichtung einer Ethikkommission
durchaus einen weiteren positiven Fortschritt im Umgang des DOSB mit den Themen Good Governance, Integrität und Transparenz. Aber man darf sich natürlich trotzdem auf keinen Fall schon hierauf ausruhen. In vielen Punkten gibt es eben noch Verbesserungsbedarf, was vor allem die Transparenz beim Umgang mit einzelnen Missständen und die unabhängige Aufklärung und Beseitigung von Missständen betrifft. Da muss man also beobachten, wie der Prozess weitergeht.
Die Möglichkeit dazu gibt es bereits am kommenden Samstag. Thomas de Maizière ist bei der DOSB-Mitgliederversammlung in Frankfurt vor Ort, heißt es. Eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen.
Soweit der Bericht von Andrea Schildke. Sie hat sich den ersten Ethikbericht des neu besetzten DOSB-Ethikkommissionsgremiums angesehen und damit verbundene Fragen aufgeworfen. Und Jörg Tegelhütter, der weiß jetzt mehr, wie das Spiel Wolfsburg gegen Bremen ausgegangen ist.
Das war beste norddeutsche Fußballunterhaltung im Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Siegen die Gäste am Ende etwas glücklich vielleicht, aber nicht unverdient mit 3:2. Dreimal führten die Bremer. Erst verwandelte Rashica nach Videobeweis einen Handelfmeter in der 13. Minute. Wolfsburg kam durch Wechors Ausgleich vor der Pause zurück, aber Bittencourt mit einem sehenswerten Hechtkopfball in der 39. Minute besorgte die Pausenführung der Gäste. Wolfsburg gab sich nicht geschlagen. Hatte Pech, dass Brümers Kopfballtor in der 61. wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde, traf dann aber durch William Schlenzer in der 73. zum 2:2 und musste dann trotzdem den K.O. hinnehmen. Nach einem Konter traf erneut Rashica zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Bremen macht einen großen Schritt raus aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg hingegen muss seine Ambitionen auf die oberen Plätze erst einmal begraben.
Ja, Werder Bremen ist nämlich jetzt 12. der Tabelle mit 14 Punkten, Wolfsburg 9. mit 20 Punkten ganz oben, Borussia Mönchengladbach nach dem Sieg heute gegen Freiburg mit 28 Zählern und die Freiburger, die sind immerhin noch Tabellensechster. Das war's, das Sport am Sonntag-Team sagt danke fürs Zuhören. Ich bin Astrid Ravolo, nachher noch einmal am Start mit dem Sportgespräch ab 23:30 Uhr. Bis dann!